Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns um den Mann, streicheln ihn, rüffeln und rütteln ihn aber auch und versuchen durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Und damit reden wir auch immer über uns selber. Wir, das sind Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe, und mein Name ist Peter Grossmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Moin, die Herren. Schön, dass ihr dabei seid.
Guten Morgen.
Ja, habt ihr denn heute auch schon eure Daten irgendwo gelassen, bewusst oder unbewusst? Und wie oft habt ihr denn schon heute auf euren Computeruhr geschaut, den Schlaf überprüft, Sport gemacht, Nahrungsergänzung geschluckt, euch perfekt nach Lehrbuch ernährt und alles mit Aufzeichnung dokumentiert? Für das große Ziel, lange zu leben, ohne zu wissen, ob das wirklich passieren wird. Und ich bin gespannt, welchen Trend in Bezug auf Selbstoptimierung ihr so hinterherlauft. Oder geht es euch wie mir? Ich bin manchmal fassungslos über Posts von Bekannten, die sektengleich allem huldigen, was wir so in der großen Optimierungsindustrie geboten bekommen. Ihr merkt, ich habe so einen Hals. Wie sieht das da bei euch aus?
Ja, ich glaube, bei Gerd sieht es anders aus. Ihr werdet gleich eine kleine Fehde haben diesbezüglich. Der Selbstoptimierer sitzt ja hier mit am Tisch. Also insofern, ich bin auf deiner Seite, Peter. Endlich haben wir ihn.
Ja, das Schlimme an mir ist ja, bei mir reift ja auch die Selbsterkenntnis. Also ich bin tatsächlich ein leidenschaftlicher Trecker und merke manchmal, wie sinnlos das einfach ist, zu viel zu trecken. Und darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Alles sollte in Maßen passieren.
Ja, also die Selbstoptimierung ist heute unser Ziel, dass wir da vieles drüber klären und vor allen Dingen, wie das zusammenhängt mit der großen Sehnsucht, dass man durch diese Selbstoptimierung am Ende dann doch länger lebt als der nebenan, der ja irgendwie abends gerne mal in die Kneipe geht, zwei Bierchen trinkt und trotzdem irgendwie nett und gesund aussieht. Also es ist ja wirklich viel zu besprechen, was diese Optimierung angeht. Viele aus meinem Freundeskreis sind da auch irgendwie sehr verfallen. Und ich bin gespannt, was für Erkenntnisse wir rauskriegen, denn die Wissenschaft hat ja einiges dazu zu sagen. Also was lohnt sich zu optimieren und was nicht? Und wie bleibt Leben auch lebenswert bei Optimierung oder bei Nicht-Optimierung? Das wollen wir heute klären.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
So, und da sind wir wieder. Was wirkt also wirklich? Was tracken wir sinnvoll? Wie viel Optimierung ist gesund? Brauchen wir teure Kliniken oder prominenten Protokolle? Und stirbt wirklich, wer Spaß hat? Schlaf, Bauchfett, Sarkopenie hatten wir. Hitze, Kälte gibt's bald extra. Und jetzt öffnen wir das Spielfeld für die Selbstoptimierung. Was sind die großen Hebel, an denen man eigentlich drehen kann, lieber Gerd, ohne Esoterik? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist verfallen.
Ich bin verfallen und wache langsam aus diesem Wahn auf. Man muss sich ja wirklich bei der Selbstoptimierung fragen, mache ich das, um länger und gesünder zu leben, oder will ich dem Perfektionismus frönen? Und es gibt sicherlich ein paar große Hebel, auf die man achten sollte bei der Selbstoptimierung, um halt länger gesund zu leben. Also die kardiorespiratorische Fitness, da wird uns sicherlich Ingo noch einiges zu sagen. Wir sollten mal gucken auf Blutdruck, Lipide, Zucker und so weiter, dass wir die halt vernünftig halten. Wir hatten auch schon eine Folge über Schlaf. Der sollte konstant sein und sollte gut sein. Und natürlich die großen Suchtfaktoren Nikotin und Alkohol sollten wir so niedrig wie möglich halten. Also das sind aber mal für mich die Basics. Und da kann man natürlich noch einiges oben drauf legen. Und da ist immer die Frage, möchte man das und wie sinnvoll ist das?
Ja, das scheint ja keine Raketenwissenschaft zu sein, was du jetzt da benannt hast, am Ende übrig bleibt. Das ist ja irgendwie eigentlich eine ganz normale Sichtweise, wo jeder sagen könnte, ach, da brauche ich ja gar nicht viel für, um das zu beherzigen. Und wenn das dann dazu führt, dass ich mich optimiere und länger lebe, ist es ja schon perfekt. Aber es ist grundsätzlich ja nicht so, dass die Menschen genau diese Aspekte sehen, sondern die nehmen ja lieber irgendwie das wissenschaftlich Fragwürdige erstmal, weil sie denken, das ist ein Trend, da muss ich unbedingt hinterher. Ja, Ingo, wie siehst du das als Sportwissenschaftler?
Also erst einmal würde ich sagen, dass Messen alleine reicht nicht aus, wenn da keine Maßnahme hintersteckt. Das bedeutet also, ich muss immer messen, und wenn ich dann nur weiß, ich habe gemessen, was heißt das jetzt? Ich muss ja irgendwas tun damit. Und damit daran scheitern schon die meisten, weil sie die Kompetenz nicht haben, welche Konsequenz hat das eigentlich? Meine Sauerstoffsättigung liegt nur bei 98% und nicht bei 99%, was ist das jetzt? Mein Zuckerwert ist da und da, mit wem rede ich da jetzt drüber? Und. Das bedeutet also, wir brauchen Kompetenz, und das ist das, was mich so ein wenig stört, dass die Hersteller Gerätschaften zur Verfügung stellen, die das messen, was sie messen können, nicht weil es Sinn macht. Denn die Messtechnik bestimmt offensichtlich die Sinnhaftigkeit und damit auch das, was wir, dem wir zuhören sollen. Und das ist für mich eben nicht schlüssig. Und die Biologie auf wenige Parameter zu reduzieren, das reicht auch nicht aus. Und wir haben es ja gerade schon mal gehört, die Basics sind das Entscheidende. Und da sollte ich anfangen. Und dafür brauche ich eben keine Raketenwissenschaft, sondern ich sollte nur mal in den Spiegel schauen. Und das ist gerade für uns Männer häufig das Erste, was den Eindruck, glaube ich, nachhaltig hinterlässt. Wenn das Körperbild sich ein wenig verändert, dann sollte ich mal mich hinterfragen.
Ich habe letztens noch so eine Arte-Dokumentation gesehen über Selbstoptimierung. Da spielt ja auch viel Psychologie eine Rolle. Das heißt, wie sehe ich mich überhaupt sowieso in der Gesellschaft? Was für Erfahrungen habe ich in der Kindheit gemacht? Was möchte ich eigentlich kompensieren? Also es gibt ja viele Sichtweisen von unterschiedlichen Ecken auf dieses Thema, aber durchaus interessant. Auch ich habe im Bekanntenkreis einen, der dann letztens so einen Post absetzte, der sagte, ich habe meinen VO2 Max gesteigert. Das heißt, die maximale Sauerstoffaufnahme, und das führt automatisch dazu, dass ich jetzt 12 Jahre jünger bin als noch vor einem halben Jahr. Wenn ich sowas lese, denke ich immer, okay, wenn er jetzt weitermacht, dann ist er eigentlich demnächst nur 5 Jahre alt. Wie kann man das eigentlich bewerten, wenn man in so einem Stadium ist, dass man schon sozusagen immer runterrechnet, ich habe jetzt wieder Lebenszeit gewonnen. Was sagt das über einen aus, Gerd?
Da hast du schon sehr recht. Also man muss auf der einen Seite ja schon mal differenzieren, wenn jemand seine Werte ständig postet, dann ist das ja auch ein Signal dafür, dass er es nicht nur für sich macht. Und da sind wir bei dem, was du gesehen hast. Die Frage müssen wir uns schon stellen, und da sind wir schon fast philosophisch. Ja, warum machen wir diese Selbstoptimierung? Machen wir die, um uns selber fitter zu machen, um selber länger zu leben? Und wir sollten wirklich aufhören, wenn wir unser Alter auf 12 Jahre runtergeschraubt haben. Meine Frau sagt sowieso immer zu mir, Männer werden höchstens 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch. Also wir, ne, so. Und
du auch. Sorry.
Sehr schön.
Ja, also insofern muss man sich immer die Frage stellen, ja, mache ich das, um wirklich gesünder zu leben? Oder was ist der Zweck, der mich antreibt? Ja, da gibt es ja Gott sei Dank eine natürliche Grenze. Also irgendwann können wir das Alter dann auch nicht mehr weiter runterschrauben. Und das ist ja auch gar nicht Sinn und Ziel der Sache. Also wenn wir über Langlebigkeit, über Longevity reden, dann reden wir ja darüber, dass wir ein gesundes Alter machen und nicht, dass wir über Brian Johnson, Optimierer schlechthin, wenn wir vielleicht später nochmal sprechen, der dann die Parole ausgegeben hat, don't die. Also wir reden ja darüber, wir wollen gesund altern, aber wir können das Altern nicht verhindern, das wollen wir auch nicht.
Also grundsätzlich ist das so, dass ja im Augenblick das gesamte die Optimierungsszene sich auf bestimmte kleine Parameter, und letztendlich steckt da so ein bisschen, Altern ist heilbar, wir können alles wieder auf Null stellen, und das ist natürlich eine Illusion. Das Gehirn beispielsweise kannst du niemals auf Null stellen. Du wirst niemals mehr da wir weiße Haare haben, schwarze Haare wieder kriegen. Das geht nicht. Es gibt bestimmte biologische Prozesse, die sind einfach nicht umkehr. Und es wird reduziert auf wenige Faktoren, die gerade messbar sind, und daraus abzuleiten, dass das auf den gesamten Organismus einen so großen Impact hat, dass sich Lebenszeitverlängerung ergibt, das ist eine Illusion, das ist ein Traum. Denn wir wissen die Körperverhältnisse, die Körperzusammensetzung, die Reaktion, der Metabolismus, die Adaptation, die kennen wir doch alle noch gar nicht, so in letzter Konsequenz. Und das bedeutet, ja, das ist schönes Marketing, aber keine wirkliche Realität.
Ja, und interessant ist ja auch, dass viele jetzt ja in jungen Jahren schon anfangen, sich selbst zu optimieren, und sind eigentlich schon optimiert, also optimal. Ja, also wenn ich manche Bilder sehe, denke ich, was gibt es da noch zu optimieren? Also das Muskulatur sieht prima aus, da wird das gesunde Essen gepostet, da wird irgendwie, dann werden die Nahrungsergänzungsmittel irgendwie propagiert, dann wird der Schlaf eingehalten, da wird kein Alkohol getrunken, und dann denkt man irgendwie, die sind jetzt 25 Jahre Jahre alt, wo soll das noch enden? Also es ist ja nicht das Alter nur, das darüber nachdenkt, sich nochmal zu optimieren, sondern die Jugend ja auch schon. Und die hat noch 40 Jahre vor sich, wo noch so viel passieren kann, dass einem das Ganze wieder umgedreht wird. Es ist schon eine verrückte Szenerie, die ja auch eine Gefährlichkeit hat, gerade in jungen Jahren, was die Krankheiten angeht, wie Magersucht und so weiter, weil man einem Bild entsprechen will, das man eigentlich gar nicht erreichen kann, weil es gibt ja immer was zu verbessern, oder?
Darauf fußt ja die ganze ästhetische Chirurgie gerade auch. Das heißt also, das Chassis wird aufpoliert gerade, total. Und das ist ja auch der Wahn, alles wieder auf Null zu stellen, was ja auch nicht geht. Ich weiß gar nicht, welche kindlichen Gesichter die letztendlich haben wollen. Das passt ja auch häufig gar nicht zusammen. Und gerade, Gerd, du weißt das bei uns in unserem Alter, was da manchmal für Monster rumlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, die versucht haben, etwas wieder zu korrigieren, was ja in der Regel meistens schief geht. Das wird ja zu einer Comicfigur im weitesten Sinne, und das kann es ja nicht sein.
Genau, und das ist ja auch der Punkt, wo das ein bisschen schon ad absurdum geführt wird. Jünger aussehen durch Maßnahmen, durch operative Eingriffe heißt ja nicht, dass wir dadurch länger leben, sondern wir verändern ja nicht das Altern, sondern wir verändern die äußere Hülle. Und ich glaube, das ist, was du eben auch angesprochen hast, Peter, dieser Hang zum Perfektionismus, das hat ja mit Gesundsein schon nichts mehr zu tun. Ich meine, ich treibe mich auch oft im Fitnessstudio rum und versuche da meine Fitnessübungen zu machen. Und dann sehe ich ja schon einige, die wirklich ganz genau darauf trainieren, einen Muskel stärker zu prononcieren. Das hat nichts mit gesundem Leben zu tun.
Bildhauerei ist das, nichts anderes.
Ja.
so muss man das wirklich beschreiben. Und genauso ist das ja. Da die sozialen Medien schauen ja nur auf die äußere Hülle. Und dann versucht man so ein bisschen natürlich das Ganze mit ihnen zu unterfüttern. Das hat man zu einem riesigen Wirtschaftszweig gerade aufgebaut. Und diese Industrie, die triggert das natürlich sehr stark. Und dieser Begriff Longevity, der überall herumgeistert, ist ja so ein bisschen die Weiterentwicklung von Anti-Aging. Nur etwas vielleicht moderner definiert. Und das auch hier nochmal klar, Langlebigkeit kann man sich nicht kaufen, sondern die muss man machen. Und dazu gehören eben ganz basale Maßnahmen, das ist Bewegung, Ernährung, Regeneration, Stressregulation. Und wenn ich da schon viel richtig mache, ja, und dann so ein bisschen mein Konsum von Tabak und Alkohol gut im Griff habe, dann ist schon alles relativ gut.
Ja, und es ist auch nicht das Bestreben, dass die Werte immer besser werden, sondern man an irgendeinem Punkt mal sagen, so, die Werte bei mir, die sind gut, und jetzt muss ich alles tun, diese Werte zu erhalten. Und sie müssen nicht perfekt sein.
Ja, und du hast gerade einen Namen angesprochen, die Prominenten, die dann vorleben, dass man mit quasi mit Maßnahmen auch unsterblich werden könnte, sollte, also das Ziel ausgelegt haben, Attia und Brian Johnson. Gerd, für die das nicht kennen, was die machen, kannst du uns das kurz erklären?
Ja, es gibt einige Menschen, die uns zeigen, dass man den Körper perfektionieren sollte, um länger zu leben. Also die, über die wir reden, das sind nicht die, die jetzt sagen wollen, die Bildhauerei betreiben wollen, die du eben angesprochen hast, Ingo, sondern die schon sagen, mit diesen Ritualen oder mit diesen Maßnahmen kann ich möglichst lange leben. Den einen haben wir eben schon erwähnt, das ist Brian Johnson, ein amerikanischer Milliardär, der die Bewegung Don't Die ins Leben gerufen hat. Und er selber optimiert sich, der gibt, glaube ich, 2 bis 3 Millionen pro Jahr für seine eigene Gesundheit aus. Ich glaube, der beschäftigt mehr als 10 Ärzte, kümmert sich den ganzen Tag nur um seine Gesundheit. Ich glaube, der macht täglich, wird diagnostiziert an ihm, täglich hat er eine bestimmte, eine bestimmte Diät. Ja? Der arme Kerl isst täglich irgendein Brei aus schwarzen Bohnen und sonst gar nichts. Hat auch schon mit Bluttransfusionen von seinem Sohn auf sich und von sich selbst auf seinen Vater angefangen. Er hat die Diskussion ein bisschen angekurbelt um das Thema Langlebigkeit und gesundes Leben, aber er hat sich komplett sein ganzes Leben danach ausgerichtet, ist natürlich auch eine große Marketingmaschine und da kommt die Lebensfreude aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz.
Der kann sich das auch leisten übrigens anscheinend. Ne?
Also ich meine,
man muss ja auch sahen das viele, viele Prominente und auch viele, viele große Konzerninhaber, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die gibt es ja auch. Also wie kann man demnächst 130, 140 Jahre alt werden, ganz normal, investieren viel Geld in kleine Firmen, die sich tatsächlich um Entwicklung da kümmern. Aber das geht natürlich nur mit ganz viel Geld. Das geht ja sowieso nicht für jeden, ne, so, der das machen kann. Aber leider spiegelt das ganz viel auf die Gesellschaft wieder.
Ja. Und das ist für mich die große Gefahr, dass dieser Begriff Longevity gerade mal verkommt zu einem Begriff, wo nur die Leute, die viel Geld haben, sich langes Leben leisten können. Und da, glaube ich, sollten wir gegenhalten.
Ja. Also es gibt ja Kliniken, insbesondere in der Schweiz, da kostet eine Woche ja zwischen 30.000 und 60.000 Schweizer Franken. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist wirklich dann eindeutig ein exklusives Momentum, ohne wirklich zu wissen, bringt es was nach hinten heraus. Es ist ja nur die Illusion, dass wenn ich mal eine Woche investiere, es gibt in Deutschland ja auch ein paar Einrichtungen, die im fünfstelligen Bereich da unterwegs sind. Deswegen ja, es ist aktuell ein Thema für die Rich People.
Genau, und dann braucht man sozusagen die Frage gar nicht stellen, braucht man die Kliniken und das Geld? Wenn man kein Geld hat, kann man nicht in die Klinik gehen. Das ist ja, auch schon mal etwas, kann man ja gar nichts machen lassen. Nein, aber vieles, was verkauft wird sozusagen als Heilsbringer der Optimierung oder so, das ist ja sowieso gar nicht nötig. Das hatten wir gerade schon mal so ein bisschen angefangen zu erklären. Ne? Ist ja viel Überdiagnostik dabei und Marketing und auch Datenerhebung, die man gar nicht braucht oder die gar nicht wichtig sind. Der Benefit, den wir haben, das ist ja das, was wir selber leisten können. Das habt ihr gerade schon wunderbar erklärt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man am Ende tatsächlich sich aber trotzdem selber überwachen lässt. Also was so Ärzte und Checken und Routinen angeht. Dann können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Ja, aber um noch mal ganz kurz auf die Kliniken würde ich noch mal zurückkommen. Das hast du richtig gesagt. Ich meine, ihr beide seid ja Sportler. Das ist ja so eine Klinik, eine Woche lang. Das ist so, wie wenn du jemandem sagst, geh mal eine Woche ins Trainingslager und dann kannst du Fußball spielen für den Rest deines Lebens. Das funktioniert natürlich nicht. Da kann man Ansätze schaffen, aber die ins Leben zu übertragen, das ist ja eigentlich die große Kunst. Und da können dir die Kliniken auch nicht bei helfen. Also da musst du selber Routinen entwickeln.
Schöner Spruch. Das heißt also, Ritualisierung, Langfristigkeit schlägt Perfektion im kurzen Momentum. So kann man es wirklich sagen.
Absolut.
Das stimmt.
Werbung.
Weißt du, was bei den meisten Männern echt unterschätzt wird? Schlaf. Wir rackern, trainieren, planen, aber beim Schlafen sind wir dann plötzlich Minimalisten. Dabei ist guter Schlaf die halbe Miete. Für Regeneration, für Hormone, für Konzentration, eigentlich für alles. Na und klar, wer abends noch Mails checkt, Netflix schaut oder über den nächsten Tag grübelt, der braucht sich nicht wundern, wenn der Körper sagt, sorry Chef, ich bin noch im Tagmodus. Genau da setzt unser Partner Sleep Vegan an. Das ist kein chemischer Hammer, sondern eine clevere Kombi aus Melatonin, das hilft beim Einschlafen, und Ashwagandha, einer Pflanze, die seit Jahrhunderten für innere Ruhe steht. Dazu Magnesium-Bisglycinat für entspannte Muskeln und B-Vitamine für den Kopf. Das Ganze ist 100% vegan, gut verträglich und ehrlich gesagt genau das Richtige, wenn man abends nicht erst Schäfchen zählen will. Sleep Vegan, entwickelt von Pharmazeuten, wissenschaftlich fundiert, erhältlich bei DM oder online. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und diejenigen, die selbst optimieren, was ja erstmal auch okay ist, und sagen, ich muss was mit mir tun, da habe ich ein Bedürfnis, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Die müssen aber auch wissen, dass sie das dann auch wirklich ganz, ganz lange Zeit und immer wieder und durchgehend machen müssen und nicht mal immer wieder aufhören und anfangen und aufhören und anfangen. Das ist ja genau auch das, was den Menschen eigentlich so charakterisiert, dass die wenigsten natürlich so intensiv darüber nachdenken, dass sie wirklich 40 Jahre ritualisiert, außer Ingo, ne? Den nehme ich jetzt mal aus, ne? mit den Dingen so umgehen. Ne? Aber das ist natürlich eine Konstanz, ist natürlich da wahnsinnig wichtig. Ne?
Unser beider Vorbild, Ingo, gar keine Frage.
Aber, mehr davon, Jungs.
Aber ich meine, das erkennt man ja auch schon an so banalen Sachen wie, seit Jahrzehnten werden ja immer wieder Diäten beschrieben. Und da hast du genau diesen Punkt. Du verfolgst für einen beschränkten Zeitraum einen Lebensstil, verfolgst eine Diät, nimmst dabei auch ab und danach denkst du, jetzt kannst du wieder so leben wie vorher und dann nimmst du natürlich wieder zu. Und meistens nimmt man dann mehr zu, als man vorher abgenommen hat. Ja. Also diese Jojo-Effekte, die sind natürlich auch bei unserer Fitness immer wieder im Spiel, wenn du es nicht schaffst, dauerhafte Rituale einzubauen.
Und die Industrie arbeitet natürlich freudig mit an diesen ganzen Themen, um dann zu sagen, jawohl, auf den Zug springe ich auch noch auf, weil da lässt sich auch noch Geld mitverdienen mit den ganzen Tools, die da wichtig sind. So, aber ich hatte es jetzt gerade schon mal angesprochen, also die eigene Umgehensweise mit Ärzten. Du hast eben von dem Promi gesprochen, der 10 Ärzte täglich an sich arbeiten lässt, damit er guckt, was ist mit ihm heute los und morgen, und dann gibt es Statistiken und so weiter. Das brauchen wir nicht, aber wir brauchen schon Checks, ne? Das glaube ich schon, Gerd.
Ja, auf jeden Fall. Wir könnten, glaube ich, durch Vorsorge die Lebensspanne in Deutschland mal ganz locker im Durchschnitt um 1 bis 2 Jahre ganz schnell erhöhen. Wir Deutschen sind Vorsorgemuffel. Also unsere Krankenversicherungen sind da ja auch nicht so spendabel, spendieren uns die gesetzlichen zumindest nicht die Vorsorge, die wir eigentlich bräuchten. Und wenn du siehst, dass ungefähr 80-90% aller Krebserkrankungen könnten geheilt werden, wenn sie frühzeitig erkannt würden, werden sie aber nicht, weil wir nicht frühzeitig zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Also ich finde, der jährliche Check-up, der ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger als mehrfache Besuche in Schönheits- und Wellness-Kliniken. Also eine internistische Untersuchung pro Jahr, mal ein ausführliches Labor machen lassen, der Hautcheck, ja, ganz wichtig. Hat man irgendwo einen versteckten bösen Hautkrebs? Wenn die rechtzeitig erkannt werden, ist ein kleiner Schnitt, rausschneiden, fertig. Wenn die nicht rechtzeitig erkannt werden, die machen ganz schnell Metastasen, dann kann das ganz böse enden. Also das sind für mich die wichtigen Punkte. Impfen, Impfstatus prüfen regelmäßig, das sind die Dinge, die jeder machen kann. Da braucht man keinen großen Geldbeutel zu. Und die würden uns schon mal automatisch 1-2 gesunde Lebensjahre mehr spenden.
Würde ich gerne ergänzen. Allerdings, ich würde noch früher anfangen, vor der Vorsorge. Denn Vorsorge sucht ja nach bestimmten Problemen, die möglicherweise aufgetreten sein können. Und diese sind in der Regel ja durch den Lebensstil bedingt. Hast du ja gerade gesagt. Hautkrebs häufig durch Sonnenexposition oder ähnliche Dinge. Und deswegen für mich, ich fange früher an, insofern, als dass ich sage, okay, die Vorsorge ist später natürlich Mittel zum Zweck, um immer sicher zu sein, dass nichts aufgetreten ist oder nichts geschehen ist. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Wir haben ja vorhin über die exklusiven Einrichtungen gesprochen, die da für uns Longevity zu teurem Geld verkaufen. Es gibt eine Volksversion, eine Alltagsversion. Das bedeutet, 2-mal in der Woche Muskeltraining betreiben. Dadurch wird die Muskulatur auf einem hohen Niveau lebenslang stabil bleiben. Zweitens, 2-mal in der Woche mindestens Ausdauertraining betreiben mit dem Ziel, Ermüdungswiderstandsfähigkeit, Resilienz, Stressresistenz zu erarbeiten. Ruhiges Ausdauertraining. Walken, Radeln, Schwimmen, egal was. 1-mal in der Woche intensiveres Training. Ja, eine Blutgrätsche mit den Jungs am Fußballplatz oder ähnliche Dinge. Oder ganz gezielt so ein schönes Intervalltraining. Und vor allen Dingen, ja, ein bisschen immer Rhythmus, regelmäßiger Rhythmus, was Schlafenszeiten betrifft, Alkohol außerhalb vielleicht des Wochenendes nicht mehr trinken und den Tabakkonsum reduzieren. Daran erkennt man schon. Das ist das eigentliche Konzept der Langlebigkeit. Ja? Alles andere danach wieder zuzudecken, was ich vorher falsch gemacht habe, das ist sowieso immer nur ein Flickenteppich. Insofern erstmal heute anfangen mit einem Lebensstil, der dann auch Langlebigkeit herstellt.
Guck mal, da würde jetzt der junge Mensch sagen, das ist viel zu einfach, da ist ja überhaupt keine Uhr dabei.
Ja, das stimmt natürlich genau, aber die brauche ich auch nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich danach aufhöre.
Ja. Aber das ist ein interessanter Aspekt, weil letztendlich ist es natürlich irgendwie... wunderbar, das müsste man auch noch mehr in den Vordergrund stellen, dass natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer 1 in Deutschland sind, wahrscheinlich auch weltweit. Und wenn man das in den Griff kriegen würde, dann würde man ja auch sozusagen nicht sterben und könnte länger leben, wenn man frühzeitig entdeckt, dass man einen hohen Blutdruck hat, dass man Herzfehler hat, dass man plötzlich mit Bewegung und besserer Ernährung sozusagen da auch sein Herz-Kreislauf-System auch verändert und so weiter. Das ist doch ein wirklicher Basic-Faktor. Ne? Und warum ist es so, dass die Menschen das gar nicht beachten und sagen, guck mal, es wäre so einfach, ja? Aber ich mache es mir schwierig. Ich gucke lieber irgendwie wieder nach den neuesten Ergänzungsmitteln, nach den neuesten wissenschaftlichen Fallouts, die es da gibt, und laufe die in denen erstmal 2 Jahre hinterher, bis ich dann sage, ach, das war es jetzt auch nicht, aber es gibt bestimmt wieder was Neues. So, ne?
Ja, ich, also, nee, du, Ingo.
Also, ich kämpfe ja seit Jahrzehnten genau über dieses, um dieses Phänomen, dass die Menschen ihren eigenen Lebensstil eben nicht versuchen, so auszurichten, dass es genau zu dem führt, zu hoher Lebensqualität und dann vielleicht auch zu Langlebigkeit, weil die Menschen einfache, viel einfachere Lösungen noch suchen und Bewegung scheint ihnen schon zu schwer zu sein. Mhm. Normale Zu-Bett-Geh-Zeiten scheinen schon zu schwer zu sein. Eine vernünftige, gesunde Ernährung zu sein, scheint schon zu schwer zu sein. Ja, da kann ich an sich nur drüber lachen. Denn offensichtlich scheint es einfach so, mit Morphin zu nehmen, irgendeinen Blutdrucksenker zu nehmen oder sonst, oder wie heißen die Magensäurehämmer, die Pantoprazol zu nehmen, all das. Ja, sind ja so Dinge, wo man sagen kann, das scheint für die Menschen einfacher zu sein, als eigenes Verhalten zu überprüfen und auszurichten und in eine vernünftige Richtung zu lenken. Ja. Ich habe die weiße Fahne noch nicht gehisst, aber ich bleibe weiter dran, aber es ist schwer.
Das ehrt dich auch.
Ja.
Ja, es ist interessant. Ich durfte letztens mal zu Gast sein bei Spiegel TV und da haben die parallel zur Sendung eine Umfrage laufen lassen. Was fällt mir am schwersten, um meine Langlebigkeit zu verbessern? Ja. Und was kam raus? Fakt Nummer eins war, auf Zucker zu verzichten. Also wir sehen, wir sind doch immer noch dabei, unser Leben aktiv zu verkürzen. Und bevor wir über Lebensstiloptimierung reden, wäre es eigentlich so einfach, ja fast zu einfach, auf einige Dinge zu achten, mit denen wir unsere Lebensphase oder unsere Lebensspanne im Moment aktuell verkürzen. Ne?
Wir werden, kann ich schon mal vorausschicken, natürlich auf einzelne Elemente, die wir heute besprochen haben, noch mal intensiver eingehen in einer neuen Folge. Ich denke, dass wir auch über Nahrungsergänzung durchaus mal reden werden, die ja irgendwie einen großen Teil dieser Industrie ausmacht, was daran ist. Aber dazu kommen wir natürlich noch später. Wir sind aber noch nicht am Ende hier. Wir haben erfahren, das ist eigentlich kein Weltraumprogramm, was wir hier auflegen, sondern eigentlich ein Basisprogramm, das leicht für jeden durchzuführen ist, ohne viel Geld zu investieren. Das muss man auch nochmal sagen. Ne? Man kann viel Geld sparen und trotzdem sozusagen gesünder werden und damit sein Leben wahrscheinlich verlängern, indem man diese ganzen einfachen Dinge beherzigt, die gerade ihr jetzt schon genannt habt. Aber wir kommen am Ende nochmal zu den Thesen. Also ich gebe euch mal so eine These und ihr sagt dann nochmal, was ihr dazu findet, dann haben wir es vielleicht nochmal prima zusammengefasst. Also, ich sage einmal, kommt wahrscheinlich auch aus der Richtung, über die wir gerade gesprochen haben, ohne eine Schönheitsfarm, ohne eine Klinik und Nahrungsergänzung für 10.000 Euro im Monat gibt es keine Chance auf Langlebigkeit. Das ist eine These. Was sagt ihr?
Falsch.
Bullshit. Falsch.
Ich glaube...
Reicht. Das muss man nicht weiter interpretieren. Quatsch.
Also das meiste kommt von den Basics, die Ingo eben sehr schön beschrieben hat, ja, was man machen kann und eben auch von der, ich nenne das mal Hausarztmedizin. Ja. Bevor du dich mit irgendwelchen Supplements vollstopfst, lass erstmal dein Blut kontrollieren und guck mal, ob es irgendwelche Defizite gibt und guck, ob du irgendeine Lebenssituation hast, wo du gerade besonders viel Stress hast oder sonst was und dann kann man möglicherweise mal gezielt was ergänzen, aber so wie wild alles Mögliche in sich reinzuschaufeln, was auch zum großen Teil gerade die Longevity-gehypten Substanzen, das muss man auch sagen, sind alle experimentell, weil sie alle natürlich auf Langlebigkeit nicht überprüft werden konnten. Das dauert einfach zu lange bei der Lebensdauer, die ein Mensch hat.
Ja, der eine, der dann 150 wird, wird dann am Ende untersucht und bis der 150 ist, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ne?
Man hat ja jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, eine Dame analysiert, die hat ihren Körper mit 117 Jahren, als sie verstarb, der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Ja. Und da kam eins raus, war total basal, einer der wichtigsten Lebensstilfaktoren war, sie hat jeden Tag einen Joghurt gegessen. Das ist am meisten herausgekommen, wenn das so einfach wäre. Ansonsten fand man keine Merkmale. Ja, das war das Merkmal. Gut, ja, ist billiger als ein Nahrungsergänzungsmittel.
Genau, aber ich hab noch mal gelesen, also man kann sozusagen mit dem, was du gerade gesagt hast, mit den Basics und die wir auch genannt haben und der Hausarztmedizin, schon 80% abdecken dieser möglichen Optimierung. Das ist ja schon eine wahnsinnig hohe Zahl, ne?
Absolut. Ja, das ist ja auch der Punkt, weshalb wir beide, glaube ich, unisono immer sagen, Inge und ich, dass diese Lebensstiloptimierung, diese oberen 20%, die bringen dann gar nicht mehr so viel. Vielleicht nur noch mal was im Einzelfall.
So, und jetzt kommen wir zu einer These, hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber werden wir jetzt natürlich noch mal ganz kurz tun, anhand dieser These. Wer Spaß hat, der lebt nicht so lange. Ne? impliziert ja, der trinkt zu viel, der bewegt sich zu wenig, der hat viel Geselligkeit. Guck mal hier, der geht zu spät ins Bett, der wacht zu früh auf oder zu spät. Also das kann nicht funktionieren. Was haltet ihr von dieser These, lieber Ingo?
Spaß tötet nicht, kann man ganz klar sagen. Das heißt, Spaß ist letztendlich doch das, was wir hier in unserem Podcast ja auch haben. Und ich hoffe, dass der auch auf unsere Langlebigkeit einzahlt. ja, auf unsere persönliche. Nein, ich glaube, dass das sogar ganz im Gegenteil. Optimismus, Spaß, Glück, ganz wesentliche Faktoren sind, die das Leben sogar verlängern können, weil es eben einen anderen Sens in das Leben hineinbringt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Eine andere Einstellung dazu. Und dem meines Erachtens widerspricht der Optimierungswahn, weil dabei der Spaß verloren geht, wie Gerd am Anfang ja erzählt hat. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine gewisse Lockerheit, Entspanntheit. Mit alles, was mit Zwängen und Ängsten verbunden ist. Und Longevity ist so eine dunkle Wolke, die so über uns schwebt, weil man uns damit gleichzeitig suggeriert, ja, wenn du da nicht mitmachst, dann, lieber Freund, ja, dann droht ja ein frühes Ende. Und dem würde ich wirklich eindeutig widersprechen. Ich habe lieber Spaß an dem, was ich tue, und ich bin mir sicher, das hilft mir auch länger zu leben.
Ach, Ingo, das ist schön.
Ja, das ja, hat er ne? schön gesagt.
Und das macht mir mit euch ja auch Spaß. Ja. Also insofern, ja,
ist es genau das. Das sind jetzt auch genannt, damit genau. du das mal so eindeutig sagst.
Aber Peter, wir haben ihn jetzt heute schon genug gelobt. Jetzt muss auch mal Schluss sein. Ne?
Ja, stimmt. Du kriegst dein Pferd noch weg. Ich sag's mal.
Ja, wir hatten ja gedacht.
Wir haben 7 Jahre aufgehört zu wachsen.
Ja, und wir hatten ja wirklich gedacht, dass Gerd aufgrund seiner Nähe zu diesen ritualisierten Trackings, die er ja bei sich selber heute quasi die Lanze bricht für alles. Aber ich finde, auch da hat er jetzt irgendwie dazu gelesen, so langsam. Ne?
Und ist weicher geworden.
Milder geworden. Ne?
Weicher geworden, genau.
Aber nochmal die Lanze brechen für soziale Kontakte. Auch die, das hatten wir schon öfter mal gesagt, die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Auch für die Frage, werde ich alt, werde ich lang? Man sieht es ja in den Blue Zones. Wir hatten auch schon angedeutet, da wo Menschen zusammenleben, in Generationen zusammenleben, zusammen alt werden, da ist die Altersspanne viel, viel höher als da, wo man den Nachbarn gar nicht mehr kennt und wo man tatsächlich nur durchs Leben hetzt. Also das ist ein wichtiger Punkt, sollte man nochmal drüber nachdenken. Und jetzt nochmal für dich, Gerd, einen kleinen hier. Ohne Daten gibt es keinen Fortschritt im Leben.
Ja, da würde ich schon sagen, ja, die Daten helfen uns sehr. Also Daten helfen uns insbesondere jetzt auf der medizinischen Ebene, Krankheiten früher zu erkennen, Krankheiten zu heilen, gar keine Frage. Und die Daten kommen auch immer mehr in die breite Bevölkerung. Aber da muss man eben aufpassen. Unsere Gesundheitskompetenz, das hat Ingo eben auch schon mal angesprochen, hält mit der Datenmenge, die wir erfassen können, nicht mit. Und dann wissen wir nicht, was wir mit diesen Daten anfangen. Und dann gucken wir uns die Daten zu kleinteilig an. Ja, wir gucken morgens aufs Handy und sagen, ich hatte diese Nacht nur eine ganz hohe Herzfrequenz einmal und laufen sofort zum Arzt. Wichtig ist, dass wir uns Trends angucken. Ja, wenn das über mehrere Nächte passiert, dann muss man sich mal Gedanken machen. Wenn sowas mal einmal passiert, muss man sich keine Gedanken machen. Insofern glaube ich, Daten mit Bedacht, nicht hunderte von Daten messen, sondern einige wenige, wo man sich die Trends anguckt. Und das bespricht man auch, glaube ich, ganz gut mit seinem Arzt, dass der einem sagt, worauf musst du denn achten? Ja, musst du auf deinen Blutzucker achten, dann solltest du ab und zu auch mal so einen Sensor tragen und mal gucken, wie man sich besser ernährt, oder musst du auf andere Dinge in deinem Leben achten. Aber nicht alles messen einfach ganz wild. Also wir sollten die Möglichkeiten, die wir haben, die auch wichtig und gut sind, die sollten wir mit Bedacht nutzen.
Ich würde sehr gerne noch ergänzen, Langlebigkeit hängt nicht von physiologischen und ärztlich vielleicht besprechbaren Parametern ab, sondern Langlebigkeit hat ganz viel eben mit auch sozialen Momenten, mit emotionalen Momenten, mit kognitiven Momenten zu tun. Und die sind nicht messbar. Die sind vielleicht ein bisschen beschreibbar, aber niemals messbar. Und diese muss ich mindestens genauso immer hinzuziehen. Und insofern ist, glaube ich, Langlebigkeit in der Weiterentwicklung immer ein bunter Blumenstrauß aus den verschiedensten Dingen, die so ein wenig den Menschen und die Persönlichkeit ausmacht.
Und Ingo ist, merke ich jetzt gerade, in der kompletten Umarmung angekommen, verteilt schon Blumensträuße am Ende unseres Podcasts. Basics helfen also schon, auch bei Longevity, Langlebigkeit. Das ist die Botschaft, die wir jetzt irgendwie einmal kurz noch rausgeschrien haben. Und auch die Dosis macht das Gift. Auch das ist hier irgendwie deutlich. Immer wieder kommt dieser Satz und das stimmt. Und wer Stress hat mit der Gesundheit, wird vielleicht doch eher krank. und kann dann hinterher das gar nicht ummünzen in mehr Jahren, die er hat. Ich habe zwar keine Prokura dafür, weil ich habe ja nur ein Diplom, ich bin kein Doktor, aber ich würde euch für den heutigen Tag 3 Jahre Lebenszeit gut schreiben für diesen wunderschönen Podcast, den wir miteinander zugemacht haben. Also Gerd und Ingo, seid ihr damit einverstanden?
Kriegt er genauso viel wie ich?
Ja, ich habe gedacht, ich wollte keinen Stress jetzt mit euch. Kriegt jeder 3 und ist gut.
Okay.
Gut. Für deinen letzten Satz hast du mir sogar noch 1 Jahr mehr geschenkt.
Alles klar. Meine Herren, vielen Dank.
Gerne.
Danke. Tschüss.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.